Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Daniel Knoll.
Guten Morgen. Der Bundesrat will mit teurerem Benzin den CO2-Ausstoß reduzieren. Seine Ziele sind im internationalen Vergleich aber nicht allzu ambitioniert. Der Machtkampf im Hause von Roll ist entschieden und umgesetzt. Thomas Limberger ist neuer Konzernchef und Verwaltungsratspräsident in Personalunion. Die USA rüsten den Nahen Osten auf. Nach Ägypten und Saudi-Arabien wird nun auch Israel neu bewaffnet, und zwar in bisher unerreichtem Maß. Weiter dann, auch die Schweiz beteiligt sich in Peru an der Bewältigung des schweren Erdbebens. Die USA haben einen als feindlichen Kämpfer eingestuften Amerikaner wegen Terrorverdachts verurteilt. Und IB, Sion und Basel haben im UEFA Cup dominiert, aber zu wenig daraus gemacht. Umweltminister Moritz Leuenberger will den Treibhausgasausstoß in der Schweiz senken. Der Bundesrat will das mit Abgaben auf Treibstoffen erreichen. Wer mehr verbraucht, soll auch mehr bezahlen. Das Ziel und der Weg dazu haben teils sehr kritische Reaktionen ausgelöst. Doch wenn wir über die Landesgrenzen und noch ein bisschen weiter blicken, wo steht eigentlich die Schweiz mit ihren Zielen im internationalen Vergleich? Geraldine Eicher berichtet.
Die Ziellinie ist gesetzt. Die Schweiz soll bis im Jahr 2020 ihren Treibhausgasausstoß um 21% senken, verglichen mit dem Wert von 1990. Laut dem Klimaforscher Thomas Stocker hinkt die Schweiz mit diesem Ziel international hinterher.
Die Zielvorgaben liegen unter den anderen Ländern. Beispielsweise hat sich die Europäische Union eine Gesamtzielsetzung von 30% gegeben.
Nicht ganz korrekt. Die EU plane eine Reduktion um 20%, sagt Andrea Burkhardt vom Bundesamt für Umwelt. Die EU wolle ihre Emissionen nur dann um 30% reduzieren, wenn andere Staaten mitziehen. Für die Schweiz sei dies denkbar.
Das wäre eine Möglichkeit, in den internationalen Verhandlungen hier das Angebot noch zu verbessern.
Für Thomas Stocker wäre das dringend nötig. Nicht nur das Reduktionsziel der Schweiz sei zu wenig ambitiös, auch die Massnahmen, mit welchen die Schweiz ihr Ziel erreichen wolle, seien im internationalen Vergleich nicht vorbildlich.
Beim Schweizer Traditionsunternehmen von Roll ist an der außerordentlichen Generalversammlung am Montag der Machtkampf entschieden worden, zugunsten der Aktionärsgruppe um August von Fink. Jetzt ist auch im von Roll Verwaltungsrat der Machtwechsel vollzogen worden. Präsident Oskar Ronner und drei weitere Verwaltungsräte sind wie angekündigt zurückgetreten. Der neue starke Mann bei von Roll ist erwartungsgemäß Thomas Limberger. Er wird Konzernchef und Präsident des Verwaltungsrats. Charles Lieper.
Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde mit den Mitarbeitenden in den nächsten Wochen intensiv an der Wachstumsstrategie des Unternehmens arbeiten, ließ sich Thomas Limberger in einer kurzen Medienmitteilung von von Roll zitieren. Die neue Führung des bisher in der Herstellung von Isolationsmaterial tätigen Konzerns will die Gangart im Unternehmen also per sofort deutlich beschleunigen. Limbergers neue Aufgabe an der Spitze von von Roll erinnert an seine frühere Tätigkeit bei OC Oerlikon. Limberger will das Unternehmen mit anderen Firmen zusammenführen und neue Geschäftsfelder aufbauen. Die alte Führung von von Roll hatte diese Strategie abgelehnt und als zu riskant beurteilt. Der neue von Roll-Chef Limberger musste Anfang Mai bei OC Oerlikon überraschend den Hut nehmen, nachdem er wegen eines Millionensalärs in die Schlagzeilen geraten war. Limbergers erste Herausforderung wird es nun sein, die bisher erst vage formulierte Wachstumsstrategie von Roll zu konkretisieren, insbesondere mit welchen zusätzlichen Sparten er das Geschäft mit Elektroisolationen ergänzen will.
Die USA rüsten den Nahen Osten auf. Es würden neue Waffen und Systeme an Ägypten und Saudi-Arabien geliefert, hieß es in Washington vor ein paar Wochen. Jetzt profitiert Israel. Es gehe darum, den militärischen Vorsprung Israels im Nahen Osten zu gewährleisten, heißt es. Deshalb werde die US-Militärhilfe an Jerusalem massiv aufgestockt. Robert Staley berichtet.
Der gestern in Jerusalem unterzeichnete Vertrag sieht vor, dass die USA in den kommenden 10 Jahren Militärhilfe in der Rekordhöhe von $30 Milliarden leisten werden. Washington, treuer Geldgeber Israels seit Jahrzehnten, erhöht damit seine bisherige Militärhilfe um 25%. Man wolle den militärischen Vorsprung Israels im Nahen Osten sichern, verkündete US-Unterstaatssekretär Burns vor den Medien. Es sei dies der einzige Weg, um Ländern, welche die Region destabilisieren wollten, entschieden entgegenzutreten und zu zeigen, dass die USA zu ihren Freunden stehe. Burns spielte dabei auf Iran und Syrien an, welche mit ihrer Unterstützung für die Hisbollah und die Hamas den Frieden im Nahen Osten gefährden würden. Die Erhöhung der US-Militärhilfe an Israel folgt nur wenige Wochen nach der Ankündigung, auch Saudi-Arabien und Ägypten mit modernsten Waffensystemen auszurüsten. Ob diese massive Militärhilfe freilich ausreicht, um den Nahen Osten wirklich stabilisieren zu können, bleibt eine offene Frage. Den Zulauf mindestens zu islamistischen Bewegungen wird sie nicht stoppen und die Hisbollah ließ sich vor einem Jahr auch mit modernstem westlichen Kriegsgerät nicht besiegen.
Diese Sendung heißt heute Morgen, es ist 6.06 Uhr. Nach dem schweren Erdbeben in Peru haben zahlreiche Länder ihre Hilfe zugesagt. Mehr dazu nun in den Meldungen mit Regula Siegfried.
So schickt zum Beispiel die Schweiz Fachleute ins Katastrophengebiet. Sie sollen abklären, welches die dringendsten Bedürfnisse sind. Die USA wollen für die Soforthilfe $100.000 zur Verfügung stellen, Italien 200.000 Euro. Die Behörden geben die Zahl der Todesopfer mit rund 450 an. Etwa 2.000 Personen seien verletzt. Die peruanischen Behörden haben eine Luftbrücke eingerichtet, um die Menschen in den Erdbebengebieten mit Medikamenten, Lebensmitteln und Zelten versorgen zu können. Die Regierung in Lima ordnete eine 3-tägige Staatstrauer bis Samstag an. Eine Studie von deutschen Wissenschaftlern hat sich mit dem weltweiten Bevölkerungswachstum beschäftigt. Ein Resultat daraus: Während sich die Bevölkerung in Afrika bis 2050 mehr als verdoppeln werde, stagniere sie in den Industrieländern, besonders in Europa. Dies habe nicht nur für Afrika dramatische Folgen, das schon heute nicht mehr in der Lage sei, die Grundbedürfnisse seiner Bevölkerung zu decken. Immer mehr Menschen würden dadurch insbesondere nach Europa drängen. Außerdem belaste das Bevölkerungswachstum in den Entwicklungsländern das Klima, schlicht wegen der Masse an Menschen. So würden Fortschritte beim Klimaschutz in den Industrieländern praktisch zunichte gemacht.
In Florida hat ein amerikanisches Bundesgericht den Amerikaner José Padilla verurteilt, und zwar weil er einer terroristischen Organisation habe beitreten wollen. Wie hoch seine Strafe ausfallen wird, erfährt der Verurteilte erst im Dezember. Bemerkenswert an dem Fall ist, dass vor bald 5 Jahren die Schweiz die Festnahme Padillas mit ermöglichte, dass Padilla dann ohne Kontakt zu einem Anwalt jahrelang festgehalten wurde und dass vom ursprünglichen Verhaftungsgrund, nämlich dem Vorwurf, Padilla habe einen Anschlag mit einer sogenannten schmutzigen Bombe geplant, nichts mehr übrig geblieben ist. Peter Vögeli berichtet.
Der Fall José Padilla hat in den USA und weltweit Aufsehen erregt. Denn Padilla wurde von Präsident Bush als feindlicher Kämpfer eingestuft und 3,5 Jahre ohne Anklage gefangen gehalten, ohne elementare Rechte, und dies, obwohl er amerikanischer Staatsbürger ist. Erst die Gefahr, deswegen vor Gericht eine Niederlage einzustecken, veranlasste die Regierung Bush, José Padilla vor ein reguläres US-Gericht zu stellen. Das Urteil bedeutet ein großer Erfolg für die Regierung Bush, weil Padilla allein deswegen schuldig gesprochen wurde, weil er Mitglied einer terroristischen Vereinigung werden wollte und dies nach Ansicht des Gerichtes ausreichte, um den Tatbestand der terroristischen Verschwörung zu erfüllen. Hauptbeweis war ein Antrag Padillas für eine Ausbildung in einem Al-Qaida-Camp in Afghanistan mit seinen Fingerabdrücken. Der Fall Padilla hat auch einen Schweizer Bezug, denn Padilla wurde dank Schweizer Hilfe am 8. Mai 2002 in Chicago verhaftet.
Wir sind beim Fußball. Gleich 3 Schweizer Teams standen gestern in der Qualifikation für den UEFA Cup im Einsatz und die Bilanz ist höchst durchzogen, Reto Held.
Den Schweizer Teams fehlte gestern das, was ihnen international meistens fehlt, die Klasse vor beiden Toren. Basel spielte gegen Mattersburg zwar überlegen, erarbeitete sich auch viele Chancen, sodass Trainer Christian Gross grundsätzlich zufrieden war.
Wir haben doch Druck aufgebaut, das ist eine gute Leistung. Vorne Fußball gespielt und wir haben ja, einfach die Effizienz gefehlt.
Denn die Basler hätten weit mehr als nur zwei Tore schießen müssen und kassierten dann auch noch einen völlig unnötigen Gegentreffer. Das 2:1 war am Schluss viel zu mager für die gezeigten Leistungen. Ähnlich fahrlässig gingen die anderen beiden Schweizer Teams mit ihren Chancen um. Sion dominierte zwar gegen Ried, ließ aber Chance um Chance aus und kam so zu einem schlussendlich nur glücklichen 1:1 Unentschieden. Genau gleich wie die Berner Young Boys gegen Lens. IB war gegen den Favoriten zwar überlegen, vergab aber vorne einen Penalty und kassierte hinten einen Gegentreffer, der so schlicht nicht passieren dürfte. Trotzdem haben alle Schweizer Teams Chancen weiterzukommen, aber nur dann, wenn sie vor den beiden Toren besser werden.
An den internationalen Aktienmärkten geht der Crash auf Raten weiter. An der New Yorker Börse fiel der Dow Jones Index zeitweise um mehr als 2,5% gestern. Und heute früh setzte sich die Talfahrt an der japanischen Börse fort. Hier die aktuellen Börsendaten von Reuters.
In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.846 Punkten minus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 15.777 Punkten minus 2,3%. Der Dollar wird zu einem Franken 21,66 gehandelt, der Euro zu einem Franken 63,18 beziehungsweise zu einem Dollar 34,16.
Und das sind die Wetteraussichten für heute Freitag. Im Norden ist es teils sonnig, teils bewölkt, mit noch vereinzelten Schauern bei 19 bis 23 Grad. Im Süden gibt es zunächst noch Schauer, dann wird es immer sonniger und rund 27 Grad warm. Soweit die DRS-Frühinformationen. Mark Lehmann leitet die Heute-Morgen-Redaktion. Am Mikrofon Daniel Knoll.